Können wir Jehova nicht dankbar sein, dass er sich so liebevoll um uns sorgt und uns sein Wort, die Bibel, nahe bringt? Jeder, der gern mehr aus der Bibel erfahren möchte, kann sich vertrauensvoll an einen der Anwesenden wenden, Kontaktdaten austauschen oder nach Bedarf einen Termin und Treffpunkt vereinbaren. Wir geben gern all das Schöne, was wir aus der Bibel gelernt haben, an andere weiter, selbstverständlich kostenlos. Jede Woche beteiligen sich Jehovas Zeugen in über 105.000 Versammlungen weltweit an einem Studium der Bibel anhand der Zeitschrift Der Wachturm. Wer seinen Wachturm mitgebracht hat, kann die anschließende Besprechung darin mitverfolgen. Bruder Peter Kille fasst den Stoff für diese Woche zusammen.
Um Jehova nahe bleiben zu können, müssen wir regelmäßig uns mit der geistigen Speise versorgen, die er durch den treuen und verständigen Sklaven uns zur Verfügung stellt. Und das tun wir wöchentlich durch eine Bibelbetrachtung anhand der Zeitschrift Der Wachturm. Das möchten wir deswegen auch jetzt tun. Es ist vorgesehen aus dem Wachturm vom 15. Mai 2010 auf der Seite 8 das Thema Ordnet ihr Männer euch der Leitung Christi unter? Die Betrachtung steht unter dem Leittext aus 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will indes, dass ihr wisst, dass das Haupt jedes Mannes der Christus ist. Das Haupt einer Frau aber ist der Mann, das Haupt des Christus aber ist Gott. Dabei soll es heute um den Aspekt gehen, dass das Haupt jedes Mannes der Christus ist. Damit soll uns Männern geholfen werden, unsere Rolle als Diener Jehovas, als Diener in der Versammlung und als Ehemänner noch besser auszufüllen und damit Jehova nahe zu bleiben. Und die anwesenden Frauen und Kinder lernen, wie sie es ihren Männern und Vätern erleichtern können. Es ist schön, dass ihr euer Exemplar mitgebracht habt, denn dann können wir jetzt auf der Seite 8 beginnen, den Artikel gemeinsam zu betrachten. Bitte schlagt auch mit mir die Stellen auf, wo Lies steht. Denn bei diesen gekennzeichneten Bibelstellen wollen wir herausfinden, was Gottes Wort uns in dieser Hinsicht zu sagen hat. Wir möchten zunächst einmal etwas überlegen. Wenn wir einen Erfinder haben, der vielleicht sogar Patente erworben hat, und er jetzt auf den Gedanken kommt, er möchte sie nutzen, er möchte das verwirklichen, er möchte etwas produzieren, was wird er tun? Er wird hingehen und wird ein Unternehmen gründen. Und vielleicht sucht er sich zuerst einen Geschäftsführer oder Betriebsleiter, der das ganze Übrige organisieren soll. Dann werden verschiedene Mitarbeiter benötigt. Es werden viele Dinge zusammengestellt, die notwendig sind, um zum Erfolg des Ganzen beizutragen. Und wann kann er nur Erfolg haben? Wenn alle sich seinem Ziel unterordnen. Er ist der Unternehmer und er muss sagen, was aus dem Ganzen werden soll. Wie ist das bei Jehova und seiner Schöpfung? Er als der große Schöpfer, dem alles sein Leben, seine Existenz verdankt, ist natürlich logischerweise der, dem alles untersteht. Er ist die höchste Autorität. Er ist auch der große Vorsatzfassende. Und deshalb hat er begonnen, seinen Vorsatz auszuführen, indem er sich zunächst jemanden schuf, der ihm weiterhelfen sollte. Und ihr dürft mal mit mir gemeinsam aufschlagen, Johannes Evangelium Kapitel 1, und dort möchten wir die Verse 1 bis 3 und den Vers 14 gemeinsam lesen. Johannesevangelium, Kapitel 1, zunächst die Verse 1 bis 3. Wir lesen hier: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war ein Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alle Dinge kamen durch ihn ins Dasein, und ohne ihn kam auch nicht ein Ding ins Dasein. Und der Vers 14. So wurde das Wort Fleisch und weilte unter uns, und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie einem einzig gezeugten Sohn vom Vater her gehört. Und er war voll unverdienter Güte und Wahrheit. Diese erste Schöpfung Jehovas, das Wort, sein Wortführer, war der, der alle anderen Dinge ins Dasein brachte. Wir kennen ihn als Jesus Christus, denn der Vers 14 zeigte uns, dass er ja Fleisch wurde, also auf die Erde kam, um dort Jehovas Vorsatz weiter zu verwirklichen. Er war also der erste Mitarbeiter Jehovas und arbeitete daran mit, Jehovas Vorsatz auszuführen. Welche Stellung hat er deshalb gegenüber seinem Vater? Im Absatz 3 wird uns das deutlich gezeigt. Dort wird noch einmal 1. Korinther 11, Vers 3 zitiert, den wir eingangs schon lasen oder hörten. Er berücksichtigte bei allem das Prinzip der Leitung durch ein Haupt. Für Jesus war das überhaupt keine Frage. Und deswegen steht hier ein wichtiger Satz, den auch wir uns einprägen können. Ohne Leitung und ohne Unterordnung kann unter intelligenten Geschöpfen weder Frieden noch Ordnung herrschen. Doch wie war das jetzt für Jesus? Wie dachte er über seine Stellung gegenüber Jehova? Die Absätze 4 und 5 machen uns das sehr deutlich. Jesus war zu allem bereit, was sein Vater ihm auftrug. Die Bibelstellen, die hier angeführt, zeigen, dass er sich selbst entäußerte, gehorsam war bis zum Tod. Ja, er ordnete sich immer demütig seinem Vater unter. Und er war bereit, den Vater dadurch zu verherrlichen, dass er sein Werk ausführte und vollendete. Es war also für Jesus offensichtlich kein Problem, sich seinem himmlischen Vater unterzuordnen. Warum? Das führt uns zu der Zwischenüberschrift. Sich dem Vater unterzuordnen, ist für den Sohn zum Guten, lesen wir. Warum ist das ganz einfach zu erklären? Jesus erkannte das Leitmotiv hinter allem. Das Leitmotiv ist Liebe. Wir möchten das einmal in Matthäus 22 uns gemeinsam anschauen, wie Jesus selbst das sah. In Matthäus 22 finden wir eine Begebenheit, wo er dazu Stellung nehmen konnte und musste. Wir lesen die Verse 35 bis 40. Und dort heißt es: Und einer von ihnen, ein Gesetzeskundiger, stellte ihn auf die Probe mit der Frage: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er sprach zu ihm: Du sollst Jehova, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Sinn. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite im Gleiche ist dieses: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also die Liebe zu Gott und den Menschen, das ist das, was alles zusammenfügt und was Erfolg verleiht. Und weil Jesus das erkannte und danach handelte, ist es eigentlich eine logische Folge, dass er nicht grob oder autoritär mit anderen umging, sondern freundlich und rücksichtsvoll. Auch in der damaligen Zeit, als Jesus auf der Erde war, litten viele bereits unter dem Machtmissbrauch anderer. Wie sah Jesus das? Wenn wir im Absatz 6 uns die Aussage aus Matthäus 11, den Versen 28 bis 30 anschauen, dann heißt es dort: Kommt zu mir alle, die ihr euch abmüht und die ihr beladen seid, und ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin mild gesinnt und von Herzen demütig, und ihr werdet Erquickung finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ist das nicht eine wunderbare Aufforderung? Und denken wir darüber nach, es ist an die ergangen, die eigentlich ihm unterstanden. Er möchte sie erquicken, er möchte ihnen wirklich helfen, ihre Last erleichtern. Doch waren das nur schöne Worte oder zeigte Jesus das auch in der Praxis? In dem Absatz 7 und 8 wird uns deutlich, wie sich das in der Praxis bei Jesus zeigte. Hier wird die Begebenheit gezeigt von dieser Frau, die 12 Jahre bereits an einem Blutfluss litt. Damals war es so, dass Frauen sowieso meist nicht so angesehen waren. Viele religiöse Lehrer haben sie als minderwertig angesehen. Jetzt war diese Frau auch noch unrein durch ihren Blutfluss. Sie überlegte, wer kann mir noch helfen, nachdem sie ihr ganzes Vermögen aufgebraucht hatte. Sie kam auf den Gedanken, ich muss zu Jesus. Wenn ich sein Gewand berühre, dann werde ich vielleicht geheilt. Das tat sie. Jesus spürte, dass Kraft von ihm ausging. Die Frau wurde geheilt. Aber wie hat er sie jetzt behandelt? Eigentlich hätte er sie ausschimpfen können und sagen können, du bist unrein, wieso rührst du mich an? Tat er das? Nein, es wird hier gesagt, er schimpfte sie nicht aus. Er behandelte sie freundlich. Was sagte er sogar zu ihr? Geh hin in Frieden und sei von deiner lästigen Krankheit geheilt. Welch wunderbares Beispiel von Jesus, das wir auch gerne nachahmen dürfen. Wie sah er Kinder? Seine Jünger hatten manchmal den Eindruck, er bräuchte mehr Ruhe. Und kleine Kinder wären doch für ihn nur eine Last. Sie wollten verhindern, dass die Kinder zu ihm kamen. Jesus, er sah das ganz anders. Der Absatz 9 zeigt uns, er sagte zu ihnen, lasst die kleinen Kinder zu mir kommen. Versucht nicht, sie daran zu hindern, denn das Königreich Gottes gehört solchen, die wie sie sind. Er schloss sie liebevoll in seine Arme, er segnete sie. Welch wunderbare Einstellung unser Herr Jesus auch zu Kindern doch hatte. Und deswegen fragen wir uns vielleicht, wo hatte Jesus diese Eigenschaften gelernt, die ihn so auszeichneten? Dazu möchten wir Sprüche 8 einmal gemeinsam aufschlagen. Und das ist sicher ein auch uns bekannter Text. Sprüche 8. Wollen wir die Verse 22, 23 und 30 gemeinsam lesen. Dort heißt es, Jehova selbst brachte mich als den Anfang seines Weges hervor, als das früheste seiner Werke vor Alters. Von unabsehbarer Zeit her war ich eingesetzt, von Anbeginn von den Vorzeiten der Erde. Jesus macht hier also darauf aufmerksam, denn er ist diese personifizierte Weisheit, dass er von Anfang an da war. Deswegen sagt er Absatz 10, eine für uns unermesslich lange Zeit beobachtete er seinen himmlischen Vater. Doch wie wirkte das auf ihn? Wie war das Verhältnis zwischen seinem Vater und ihm? Wir wollten noch den Vers 30 lesen. Und da heißt es, da wurde ich neben ihm zum Werkmeister und ich wurde der, den er Tag für Tag besonders lieb hatte, während ich alle Zeit vor ihm fröhlich war. Was können wir dieser Aussage entnehmen? Jesus verspürte die Liebe seines Vaters. Er war der, den der Vater besonders lieb hatte. Und bei ihm bewirkte das, dass er alle Zeit fröhlich war und dass er freudig an der Verwirklichung des Vorsatzes Jehovas mitwirkte, denn er war ja der Werkmeister. Für Jesus war es gar keine Frage, dass er die Stellung seines Vaters als Haupt akzeptierte, denn hätte er sich nicht vertrauensvoll untergeordnet, hätte das Ganze nicht harmonisch ablaufen können. Der Absatz 10 sagt uns, es war für ihn die reinste Freude, mit seinem Vater so zusammenzuarbeiten. Darf ich euch einmal eine Frage stellen? Sie steht hier am Ende des Absatzes. Dürfen wir uns nicht sehr geehrt fühlen, uns dem Christus unterzuordnen, den Gott als Herrscher des himmlischen Königreiches eingesetzt hat? Sich dem Vater unterzuordnen und seine Eigenschaften nachzuahmen, war für ihn, also für den Sohn, wirklich nur zum Guten. Denn gerade deshalb bewundern wir Jesus ja so. Doch wie ist das dann bei uns? Und das bringt uns zu dem nächsten Zwischenthema. Entwickle dieselben Eigenschaften wie Christus, heißt es hier. Woran sollten wir denn beharrlich arbeiten? Ja, wir sollten dieselben Eigenschaften wie der Christus hervorbringen. Doch unser Thema lautet ja, ordnet ihr Männer euch der Leitung Christi unter? Warum gilt die Aufforderung, sich Christus zum Vorbild zu nehmen, besonders christlichen Männern? Es ist eigentlich relativ einfach. Christus gibt uns das Vorbild, wie er sich seinem Haupt untergeordnet hat, seinem Haupt Jehova Gott. Und wir haben eingangs den Leittext gelesen, Christus ist das Haupt jedes Mannes. Also soll jeder Mann das Beispiel des Christus nachahmen, wie er sich seinem Haupt unterordnet. Und da haben wir zwei schöne Aussagen hier im Absatz 11. Die eine stammt vom Apostel Paulus, der sagte, werdet meine Nachahmer, so wie ich Christi Nachahmer bin. Also so wie er den Christus nachahmte, so können wir das auch tun. Und der Apostel Petrus, er fordert uns sogar auf, dass wir dem Beispiel Jesu so folgen sollen, als würden wir buchstäblich in seinen Fußstapfen wandeln, was sicher eine Herausforderung ist. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum Männer hier besonders angesprochen werden. Sie dienen als Älteste und Dienstamtgehilfen. Hier steht ein bedeutsamer Satz am Ende von Absatz 11. So wie es Jesus Freude machte, Jehova wiederzuspiegeln, sollten christliche Männer Freude daran finden, den Christus und seine Eigenschaften wiederzuspiegeln. Und sicher sehen wir das auch so. Der Absatz 12 und 13 macht uns jetzt deutlich, dass Älteste geradezu verpflichtet sind, sich nach dem Beispiel Jesu auszurichten. Hier ist 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 3 wiedergegeben, die uns deutlich machen, dass ein Ältester freiwillig, voll Eifer tätig sein soll und nicht aus Zwang. Aber was soll ein Ältester auch sein? Es heißt hier, indem ihr Vorbilder für die Herde werdet. Und was soll die Herde auch nachahmen können? Ja, wie sich so ein Ältester seinem Haupt unterordnet. Denn so wie das ein Ältester tut, sich also dem Christus unterordnet, so wird es auch der Versammlung leichter fallen, sich den Ältesten unterzuordnen. Dann wird ein Ältester, wenn er das wirklich beherzigt, nicht despotisch, herrschsüchtig sein oder willkürlich und grob. Das wird ihm nicht passieren. Sondern er wird sich anstrengen, liebevoll, rücksichtsvoll, demütig zu sein und freundlich. Aber im Absatz 13 wird hier ein Manko erwähnt, das natürlich jeder Älteste, jeder Diener in der Versammlung hat. Der Christus gibt ein vollkommenes Beispiel, aber wir Männer sind ja nun mal alle unvollkommen. Aber gerade deswegen, heißt es hier, haben wir umso mehr Grund, uns mit dem Beispiel des Christus zu beschäftigen, es zu verinnerlichen und uns anzustrengen, es noch besser nachzuahmen. Wann wird das am ehesten gelingen? Hier wird aus 1. Petrus 5, Vers 5 eine wichtige Eigenschaft erwähnt. Der Mann muss nämlich demütig sein, damit ihm das gelingen kann. Die Demut hilft ihm, dieses Beispiel des Christus sich zu verinnerlichen und es entsprechend zu verwirklichen. Nach dem Absatz 14 wird es ihm dann auch gelingen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und das ist nicht nur eine Floskel, das ist eine Verpflichtung, wird uns hier deutlich gemacht. Männer, die geistig die Führung übernehmen wollen, sind verpflichtet, andere höher zu achten und nicht sich selbst zu gefallen. Aber wem gilt das auch? In welchem Verhältnis müssen älteste Männer andere auch ehren? Das Zwischenthema sagt, der Ehefrau Ehre erweisen. Wie sollte ein Mann mit seiner Frau umgehen, ist hier eine Frage, die sich stellt. Und es wird 1. Petrus 3, Vers 7 im Absatz 15 erwähnt. Und diesen Text haben wir am Freitag schon einmal analysiert. Es wird deutlich gemacht, dass der Mann gemäß Erkenntnis mit seiner Frau zusammen sein soll und ihr Ehre erweisen soll. Was bedeutet das? Er schenkt ihr große Achtung. Er berücksichtigt ihre Meinung, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche. Und dann steht hier etwas, vielleicht seid ihr auch etwas gestolpert, es steht hier doch tatsächlich, er würde sich sogar fügen, wenn es um Dinge geht, die nicht von grundlegender Bedeutung sind. Und dann heißt es am Ende von Absatz 15, genauso sollte ein Mann mit seiner Frau umgehen. Haben wir Männer uns das verinnerlicht? Ist das bei uns angekommen, dass wir so mit unserer Frau umgehen wollen? Der Absatz 16 macht uns deutlich, warum. Der Petrus macht uns hier im Auftrag Jehovas bewusst, dass es nämlich unsere Gebete behindern könnte, wenn wir das nicht so ausführen. Das ist eine Warnung an uns. Für Jehova ist es so wichtig, wie wir mit unserer Frau umgehen, dass er sogar die Wirksamkeit unserer Gebete davon abhängig machen könnte. Wenn wir das einmal überlegen, dann könnte ich jetzt unseren lieben Ehefrauen die Frage stellen, die hier am Ende von Absatz 16 steht. Löst es nicht bei einer Frau in aller Regel ein positives Echo aus, wenn ihr Mann ihr Achtung entgegenbringt? Das ist ganz gewiss so, aber nicht immer einfach, das ist uns bewusst. Jetzt fragen wir uns einmal, wie weit sollte denn die Liebe eines Mannes zu seiner Frau gehen? Gibt uns der Christus da auch das Beispiel? Natürlich. Der Absatz 17 zeigt uns, dass er bereit war, für eine mit einer Frau vergleichbare Versammlung sein Leben zu opfern. Kann das ein Mann auch? Kann er das Vorbild des Christus hier nachahmen? Ja, er sollte bereit sein, aufopferungsvoll für seine Frau da zu sein und sogar notfalls sein Leben für sie zu opfern. Am Ende von Absatz 17 heißt es, behandelt ein Christ seine Frau zärtlich, rücksichtsvoll, aufmerksam und selbstlos, fällt es ihr leichter, sich seiner Leitung zu unterstellen. Ist das zu viel verlangt? Oder geben wir innerlich jetzt schon auf und sagen, das schaffe ich nicht? Dann soll uns der Absatz 18 etwas Mut machen. Jehova weiß, dass wir unvollkommen sind und dass es uns nicht immer leicht fällt, all dem zu entsprechen, gerade wenn wir unter großem Druck stehen, wie das heute ja oft der Fall ist. Doch Jehova weiß, was hilft, nämlich sein guter Heiliger Geist, den er uns gerne zur Verfügung stellt, damit wir dem Beispiel entsprechen können, das der Christus gibt. Doch diesen Geist haben wir nicht automatisch. Wir müssen Jehova darum bitten. Und Jehova sagt uns, unter welcher Bedingung er uns diesen Geist gerne gibt. Und wir möchten Apostelgeschichte 5, Vers 32 dazu einmal lesen. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Dort heißt es: Und wir sind Zeugen dieser Dinge, und desgleichen ist es der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm als dem Herrscher gehorchen. Also wenn wir Männer Jehova und damit auch Jesus als Herrscher gehorchen, uns wirklich nach unseren Häuptern ausrichten, dann sagt Jehova, dann gebe ich dir auch gern den Heiligen Geist, den du benötigst, um dieses Beispiel des Christus wirklich nachahmen zu können. Das müssen natürlich auch Frauen, damit sie ihre Rolle im Ordnungsgefüge Jehovas richtig erfüllen können. Welche guten Gründe es für sie gibt, sich unterzuordnen, werden wir dann nächste Woche in unseren Heimatversammlungen betrachten. Jetzt möchten wir noch einmal die Gedanken dieses Artikels etwas zusammenfassen und uns noch ein bisschen Gedanken darüber machen. Und wir haben einen Kasten auf der Seite 11 und Bilder auf der Seite 10. Und wir möchten sie einmal gemeinsam betrachten. Die erste Frage hier lautet: Welche Eigenschaften Jesu sollten wir widerspiegeln? Und schauen wir auf der Seite 10 das oberste Bild uns an. Der Christus blickt auf zu seinem himmlischen Vater und er zeigt dadurch seine demütige Unterordnung unter ihn aus Liebe. Das dürfen wir ganz sicher nachahmen. Die Liebe zu Menschen führte Christus dazu, dass er milde war, Freundlichkeit an den Tag legte, Rücksichtnahme und liebevolles Interesse bekundete, wie uns das zweite Bild das zeigt. Das ist diese Begebenheit mit dieser armen Frau, die geheilt wurde, die er nicht ausschimpfte. Auch dieses Beispiel möchten wir gerne nachahmen. Die zweite Frage lautete: Wie sollten Älteste mit den Schafen Jehovas umgehen? Und da haben wir ganz unten ein schönes Bild. Es mag ein Ältester sein, der hier neben einem farbigen Bruder kniet. Er kniet neben ihm und erklärt ihm wahrscheinlich etwas. Ist das nicht ein schönes Bild für uns Älteste, die wir freiwillig und eifrig für die Schafe da sind, Vorbilder im Nachahmen des Christus sind und dadurch auch Vorbilder für sie, die ja auch auf den Christus hören sollen? Älteste müssen demütig anerkennen, dass sie unvollkommen sind, und deshalb haben sie umso mehr Grund, das Beispiel des Christus zu erfassen und zu beherzigen und andere höher zu achten als sich selbst. Die dritte Frage lautet: Wie sollte ein Mann seine Frau behandeln? Da haben wir noch ein Bild auf der Seite 10. Es ist das zweite von unten oder das dritte von oben. Und wenn ihr das so betrachtet, gefällt es euch, wie die zwei so liebevoll miteinander umgehen? Natürlich gefällt uns das. Er schenkt ihr große Achtung. Er berücksichtigt ihre Meinung, ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche. Und was haben wir gelernt? Er wird sich sogar fügen, wenn es nicht um grundlegende Dinge geht. Er ist sich auch bewusst, dass er die Verpflichtung hat, sich für seine Frau sogar zu opfern. Wenn wir das so überlegen, ist das nicht ein wertvoller Rat den Jehova uns durch den treuen und verständigen Sklaven gibt. Sicher wird es uns allen möglich sein, Jehova nahe zu bleiben, wenn wir diese liebevollen Hinweise beherzigen und in unserem Leben wirklich anwenden.